Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Stellen Sie sich mal drei Szenen vor. Erstens, der Botschafter der DDR reist nach New York zu den Vereinten Nationen, um da die DDR abzumelden, sein eigenes Land. Und bekommt dann dafür für die abgemeldete DDR nicht mal eine Quittung. Zweite Szene. Der Schauspieler Ulrich Mühe, der steht vor seinem Nachwendebuchregal und versucht sich selber zu erklären, welchen Platz da drin eigentlich zum Beispiel Christa Wolf noch haben darf. Und dritte Szene, Günter Kunert, der Lyriker, der erzählt von dem Zettel am Briefkasten, er möge sich doch bitte zur Klärung eines Sachverhalts bereithalten, so ein Zettel, der dafür sorgt, dass die Nachbarn nicht mehr mit ihm reden. Solche Szenen, authentische Szenen, das sind Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft, die die Sternreporterin Birgit Lahan aufgeschrieben hat und die wir jetzt lesen können in dem Buch »Als endete an der Grenze die Welt«. Guten Tag, Frau Lahan.
Ja, guten Tag, Herr Pantel.
Ich habe jetzt drei stichwortartig kurz genannt, dieser vielen, vielen Geschichten. Haben Sie eine eigene Lieblingsgeschichte in dem Buch?
Ach, was heißt Lieblingsgeschichte? Also, was ich immer toll gefunden habe, das war, dass ich mit Ute Mahler, mit der Fotografin aus dem Osten, die ich sehr früh kennengelernt habe und mit der ich glaube, das kann man wirklich sagen, eine sehr frühe, sehr vergnügte Wiedervereinigung war, mit der ich 20 Jahre zusammengearbeitet habe. Ja, insofern habe ich mit ihr vor allem vergnügliche Dinge erlebt. Aber ja, also was ist schön, wenn man mit Günter Kunert sprechen konnte. Immer ein hohes Vergnügen. Wenn ich an mein letztes Telefonat mit ihm denke, aha, 90. Geburtstag. Ich gratuliere ihm und sage ihm nur, ich habe gerade Ihr neues Buch gekauft. Ach, Sie waren das? Ich meine, dann ist man doch sofort mitten im Gespräch. Was haben wir für schöne Telefonate geführt? Ah.
Toll ist aber auch tatsächlich, was Ute Mahler, die Sie genannt haben, alles beisteuert. Also viele Bilder sind von ihr und Sie widmen ihr auch eigene Texte nochmal. Ja. Die hat ja in der DDR Modefotografie gemacht und das ist einigermaßen aberwitzig, weil quasi die Modefotografie keine echte Modefotografie sein durfte.
Nein, natürlich nicht.
Ja, also sie spottete, es gab so einen sozialistischen 5 Jahre Plan und die Fotos hätten so auszusehen, dass sie keine Wünsche wecken. Wie hat die das gelöst?
Ja, selbstverständlich. Es sollten keine Wünsche geweckt werden, wenn sie nach Potsdam gefahren ist und da unter Palmen fotografieren wollte.
Sans Souci.
Also da haben die einen Schock gekriegt.
Wovor hatten die Angst? Was war der Schock?
Ja, das sah nach Italien aus.
Und dann wären die Leute auf Reisewünsche gekommen.
Das war verpönt. Da gehörte man nicht hin.
Ich lese auch, dass Ihnen Ute Mahler erzählt, dass zum Beispiel im Hintergrund dieser Modefotos auf gar keinen Fall auch nur ein alter Trabi stehen durfte. Warum das denn?
Ja, weil einfach die Lieferzeiten zu lange waren.
Auch das hätte Wünsche geweckt. An diese Szene musste ich denken in einem anderen Porträt. Das ist das Porträt von Schorlemmer, Friedrich Schorlemmer. Ja. Da ist nämlich auf dem Foto im Hintergrund ein alter Trabi zu sehen. Und den kennen wir jetzt als Pfarrer, Bürgerrechtler aus Wittenberg, erfahren aber bei Ihnen auch Dinge neben all den politischen ganz andere. Nämlich, dass der die alten Trabis kennt, aber Sie sind mit dem auf Lesereise unterwegs. Und was passiert?
Ja, dass er gerne mit unserem Auto fahren wollte.
Was war das für eins?
Oh nee, das war ein tolles Auto.
Ein Audi 100. Steht im
ein
Buch,
Audi 100, richtig, ja.
Dann haben Sie ihn ans Steuer gelassen?
Ja, er ist gleich losgedampft. Es hat ihm so ein Vergnügen gemacht. Aber es war einfach auch Spaß, mit ihm unterwegs zu sein. Also die Offenheit, die ich wirklich gehabt habe, die ich bei Ute gehabt habe, auch die ich bei meinen ganzen Gesprächspartnern immer gehabt habe, und das war einfach großartig. Aber ich meine, wenn Sie Schorlemmer sagen und wenn ich dann natürlich darüber nachdenke, wie auch die Staatssicherheit ihn drangsaliert hat, da gibt es ja eine Szene, die ich nie vergessen werde. Also es klingelt an der Tür, sein Vater macht auf und da steht ein Flüchtling. Und er möchte gerne ein paar Tage untergebracht werden, weil er nicht weiß, ob jetzt seine Route die richtige sei. Und der Vater schickt ihn sofort wieder weg. Und sein Sohn ist entsetzt. Der Vater ist ja auch Pfarrer. Und da sagt er ihm nur, das war ein Stasi-Spitzel. Der wollte bei uns hören, wie wir denken. Und von dem Augenblick an wurde ja auch er von der Stasi umzingelt, muss man sagen.
Bei aller Leichtigkeit ihrer Texte schimmert das ja immer durch. Die Stasi, diese allgegenwärtige Zersetzung, das wird sehr deutlich. Nicht nur in diesem Porträt von Schorlemmert, sondern zum Beispiel auch der Schauspieler Ulrich Mühe. Ich habe das vorhin schon gesagt. Wenn Sie den dann treffen, ein paar Tage nach dem Mauerfall in der neuen Wohnung im Berliner Nikolaiviertel, im neuen Armani und eben mit diesem Bücherregal. Was mache ich denn jetzt mit Anna Segers und Christa Wolf? Und das finde ich so spannend, weil diese Frage, wie gehe ich um mit meiner Vergangenheit, wie gehe ich um mit meinem Land und eben mit den Menschen, die mich verraten haben, die zieht sich ja durch. Und da ist Ulrich Mühe, ich habe das als erstaunlich versöhnlich erlebt. Wie erleben Sie das?
Ja, da haben Sie recht. Vor allem, ja natürlich, man möchte ja auch seine Vergangenheit nicht so schrecklich in Erinnerung haben mögen. Ja, das ist klar. Auf der anderen Seite ist natürlich Mühe auch aus der Provinz gekommen. Und als ich ihn ja fragte, woran er wirklich fest geglaubt habe, sagte er, na, an den Antifaschismus. Ich sag, Mühe, haben Sie wirklich nicht gewusst, wie viele Faschisten es in der DDR gegeben hat? Nein, sagte er, habe ich nicht. Aber die schlimmste Zeit, also die Zeit bei der Armee, die war für ihn so verheerend. Und das ist, da ist er ja nicht der Einzige. Thomas Brasch zum Beispiel, der hat unendlich gelitten unter dieser Zeit. Der hat seinen Vater, der ja stellvertretender Kulturminister war, der hat den angefleht, ihn da rauszuholen. Nein, er musste bleiben. Mhm. Und dann musste Mühe mit der Kalaschnikow an die Mauer. Und immer diese panische Angst, hoffentlich flieht keiner. Und schießt er dann? Ich sage, um Himmels Willen, wie haben Sie das ausgehalten? Er sagt, überhaupt nicht. Er ist krank geworden, Magengeschwür gekriegt.
Diese bitteren Töne ziehen sich durch die Porträts hindurch, auch wenn dann Günter Kunert zum Beispiel, der Lyriker, Ihnen schon 2 Jahre nach dem Mauerfall sagt, seine ehemaligen Mitbürger würden jetzt schon die DDR als gestohlene Heimat betrachten. Ja. Heute, ein paar Jahrzehnte später, geben Sie ihm da recht?
Das gibt es natürlich immer noch. Und die Aufarbeitung, weder in der braunen Diktatur und in der folgenden, in der roten Diktatur, sind, wie es Ines Geipel ja in ihrem glänzenden Buch beschreibt, die ist nie aufgearbeitet worden.
Mein Bruder, der Osten und der Hass, meinen Sie dieses Buch?
Ja.
Birgit Lahn, sie hat ein Buch geschrieben, als endete an der Grenze die Welt. Und das sind Geschichten aus einer untergegangenen Gesellschaft, aus der DDR eben. Ja, wie war das, dass Sie als Sternreporterin aus dem Westen in den Osten kamen? Ich glaube, heute würde man Ihnen wahrscheinlich mit viel Skepsis begegnen und sagen, na, Sie mit Ihrer Westbrille. Wie war das damals?
Ja, heute sicherlich mehr. Also da hätte ich sicherlich große Schwierigkeiten heute. Aber ich will nicht sagen, dass es nur Ute Mahler war, die natürlich als Ostdeutsche mir einen großen Vorsprung hatte und vor allem viele, viele Leute kannte. Aber ich bilde mir auch ein, dass ich mit den Leuten gut umgegangen bin. Und ich habe keine Vorurteile gehabt. Ich war ja immer nur wahnsinnig gespannt auf das, was sie erzählen. Und zum Beispiel meine Geschichte mit Ibrahim Böhme, der ja einer der größten Spitzel gewesen ist, der mit Willy Brandt den Wahlkampf gemacht hat und ja nach der verlorenen Volkskammerwahl, der ersten freien Volkskammerwahl, wurde er ja seit 20 Jahren als Spitzel aufgedeckt. Und ich habe dann ja eine große Reportage mit ihm für den Stern gemacht. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich die Möglichkeit gehabt, all die Bürgerrechtler kennenzulernen. Also Jürgen Fuchs und Bärbel Bohley und Poppes. Und ich war immer gerne gesehen. Wenn ich mit meinen Geschichten fertig war, konnte ich klingeln bei ihnen, abends spät. Wir haben bis in die Nacht hineingesessen und diskutiert. Also ich bin mit vielen befreundet gewesen damals.
Mein Eindruck ist auch bei den Texten, so wie ich sie lese, dass Sie eben auch bei den ganzen gebrochenen Biografien ja durchaus hartnäckig nachfragen. Es ist ja nicht so, dass Sie die schonen, aber nicht urteilen, nicht verurteilen. Ist das so das Geheimnis von guten Reportagen?
Nein, wie käme ich dazu? Was mich wirklich immer interessiert hat, warum? Und also eine Geschichte, die habe ich merkwürdig in Erinnerung, das war, als ich die ganzen Verratenen von Böhme befragt habe. Die haben mir eine Frau genannt, die sagten, die weiß so viel und die möchte Ihnen gerne was sagen. Die habe ich besucht Und ich merkte, dass sie immer verschwiegener wurde. Ich habe sie dann gefragt, sagen Sie, störte Sie, dass ich aus dem Westen bin? Nein, sagt sie, aber wenn bei uns jemand zu viel fragte, war er von der Stasi.
Das
und
prägt.
Nach meinem Buch von Böhme sagte mir Jürgen Fuchs einen Satz, den ich nie vergessen werde und der mich eigentlich erschreckt hat. Er sagte, wissen Sie, Sie waren für ihn wie ein Führungsoffizier. Wenn das Tonband lief, dann redete er.
Frau Lahn, abschließend, wenn wir jetzt das Buch zuschlagen, gibt es einen davon, den Sie oder die Sie gerne nochmal wieder treffen würden, um die Geschichte noch weiterzuschreiben?
Ja, natürlich vor allem die, die es nicht mehr gibt. Also Jürgen Fuchs ist so früh gestorben. Und ich hatte beispielsweise bei den Dingen, die Sie gleich am Anfang zitiert hatten, bei den Botschaftern.
Die bei den Vereinten Nationen ihr eigenes Land abgemeldet haben.
Genau. Die hätte ich gerne anschließend nochmal, weil die ja, ich meine, die hatten einen tollen Job, ja. Aber hinterher, da haben sie Würstchen verkauft und einige haben überhaupt nichts mehr machen können. Und mit denen hätte ich später gerne nochmal, das habe ich, 2019 war das, und da habe ich nochmal durchgegoogelt, sie waren alle tot. Die hätte ich gerne nochmal gesprochen, weil sie mir auch sagten, wir haben alle ähnlich gedacht, aber wir haben nie miteinander so geredet. Und das ist das, was immer wieder auftaucht. Also das habe ich von Joachim Gauck gehört, der mir mal sagte, der Spruch war, fürchte dich, passe dich an, dann wird es dir gut gehen. Noch schlimmer haben wir es im Grunde genommen bei Albert Camus, konnten wir es lesen, Belagerungszustand, wo die Pest ja die Schreckensherrschaft übernimmt. Da kommt der Satz vor, ich bringe euch das Schweigen und die Ordnung. Und das ist genau das, was Ulbricht aus Moskau mitgebracht hat. Das Schweigen und die Ordnung.
Birgit Lahn im Deutschlandfunk Kultur. Die Sternreporterin hat das Buch geschrieben, als endete an der Grenze die Welt. Geschichten einer untergegangenen Gesellschaft. Das kostet 27 € und erscheint bei Dietz ab Montag im Buchhandel. Vielen Dank, Frau Lahn.
Ich bitte Sie, war mir ein Vergnügen.